Scheiße, Mann. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Was sind das denn für Zeiten momentan?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 37.
Crises.
Hi.
Hallo zusammen.
Eigentlich hätten wir heute eine sehr lustige Folge gehabt über das Thema Red Flags. Alles war vorbereitet. Ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt, die sehr lustig waren. Wir haben sehr viele Themen dazu vorbereitet. Und dann ist das gestern passiert.
Sehr gut formuliert. Dann ist das gestern passiert. Wir haben wirklich das Problem, dass wir allein schon, um darüber zu sprechen, um die richtigen Worte gerade ringen. Also ihr müsst es euch so vorstellen, normalerweise, wenn wir eine Folge planen, dann steckt immer so eine Menge an Aufwand darin, dass wir uns vorher völlig klar darüber sind, was der rote Faden ist. Wohin wir jedes Thema, jede Geschichte, jedes Beispiel von euch oder von uns selber immer wieder zurückführen wollen. Zurückführen zu diesem roten Faden, zum Thema der Folge. Aber jetzt heute bei dem, was wir machen, ist das Problem, dass der Modus, wie wir sprechen, gleichzeitig der rote Faden ist, nämlich ein Modus der Überforderung, des Ringens um den richtigen Umgang damit.
Nehmen wir allein das Wort Krieg.
Ja.
Ist es jetzt das richtige Wort dafür, Krieg dazu zu sagen? Jetzt werden einige sagen, Iris, natürlich.
Genau,
aber
sofort, ne? Man schreit innerlich sofort auf und sagt, natürlich, natürlich.
Ja.
Warum hinterfragst du es überhaupt?
Genau, und dann kommen die Nächsten und sagen, hey, sehr gut, dass du das gesagt hast, weil seit 2014 gibt es ja da schon Krieg.
Ja.
Dann ist man dann da und dann denkt man sich, okay, wie formuliere ich das richtig? Wie gehen wir jetzt genau auf dieses Thema ein?
Und dazu kommt ja noch, unser Podcast dient dir und mir und wir kriegen oft das Feedback auch vielen oder allen, die uns zuhören, geht so. Dieser Podcast ist ein Raum für Leichtigkeit trotz Krise. Also auch Corona ist ja eine Zeit jetzt gewesen, in der wir immer wieder versucht haben zu finden, wie können wir trotzdem eine Leichtigkeit finden, obwohl wir unmittelbar betroffen sind von einer Krise. Ist ja auch eine. Und wenn wir jetzt heute anders sprechen, weil es nochmal eine andere Dimension angenommen hat, wir wollen uns ja nicht verbieten, einfach auferlegen, so jetzt wird ernst gesprochen, jetzt wird nicht mehr gelacht, aber
auch, weil wir uns selber nicht in das Zentrum stellen wollen von dieser Krise,
ja,
und sagen, wir sind jetzt die Betroffenen hier.
Genau.
Nein, sind wir nicht. Das sind die Menschen in der Ukraine.
Ja.
Aber wir haben uns gedacht, wir strugglen jetzt hier. Wie machen wir diese Folge? Wie ist die Tonalität?
Mhm.
Und damit strugglen aber nicht nur wir.
Genau.
Ihr struggelt damit. Die Medien strugglen damit. Und deswegen haben wir gedacht, hey, wir haben heute mal eine kommunikative und psychologische Sicht auf dieses Thema.
Was ja immer unsere Sicht auf die Themen ist. Wir gehen immer heran vom Standpunkt, wir sind jetzt nicht die absoluten Recherche-Experten und wissen jedes kleinste Detail, egal wirklich über jedes Thema, das wir uns bisher genommen haben. Aber wir versuchen, diese Perspektive zu finden. Wie fühlt man sich dabei? Wie kommuniziert man? Wie funktioniert die Kommunikation? Wie funktioniert die Empathie? Warum kann vielleicht mein Gegenüber nicht dieselben Worte benutzen oder dasselbe unter diesen Worten verstehen, was ich darunter verstehe? Weil es ein anderer Hintergrund ist, weil es andere Prägungen sind. Und wie kriegen wir trotzdem einen Umgang miteinander hin?
Ich würde sagen, der Fokus von unserer Arbeit in diesem Podcast ist immer, dass wir versuchen, eine Art Common Ground zu finden. Also, dass wir versuchen, Leute aus verschiedensten Bubbles, dass wir uns verständigen und uns mit diesem Thema so auseinandersetzen, dass wir uns nicht gegenseitig ausgrenzen.
Das ist nämlich eine Sache, auch mit Blick auf unsere letzte Folge. Ja, da haben wir Putin-Games gemacht und teilweise haben uns auch Leute dann gefragt, wie geht's euch jetzt damit, dass ihr diese Folge gemacht habt? Wir haben an keiner Stelle gesagt, der wird schon nichts machen, ne? Aber wir hatten noch deutlich mehr Hoffnung vor einer Woche bei der letzten Folge, dass es nicht zu einem Angriffskrieg kommen würde, so wie es jetzt aber passiert ist. Und wir haben in der letzten Folge Putin-Games immer mal wieder das Wort Destabilisierung als eins dieser Spiele oder eine dieser Taktiken benannt. Aber wir sind gar nicht so nochmal tiefer ins Detail bei diesem Wort gegangen, wie wir es, wenn wir das hätten voraussehen können, was jetzt passiert ist, getan hätten. Denn darum geht's. Und darum geht's mir dann heute sehr, im Thema Krisen.
Lass doch gleich damit anfangen, Matthias. Was meinst du mit der Destabilisierung?
Ich versuche es so zu erklären. Destabilisierung als das Gegenteil von stabil. Stabil im Sinne von, der Nationalsozialismus und der Holocaust war absolut schlimm. Okay? Das ist stabil. Da müssten wir eigentlich 100% der Menschen auf der Welt sagen, korrekt. Jetzt sagt aber ein Jan Fleischhauer, ja, der Nationalsozialismus, da steckt ja auch Sozialismus drin, das war eigentlich eine linke Bewegung. Und Erika Steinbach sagt sowas auch. Und bei Kaufland liegt Kompakt. Und in Kompakt dieses Wort Geschichtsrevisionismus begegnet uns überall. Alles wird destabilisiert, aufgeweicht, wo man sagen könnte, das ist doch eine Gewissheit. Wir haben doch hier eine moralische Gewissheit als komplette Spezies. Mhm. Die haben wir zunehmend in vielen Bereichen nicht mehr, weil von irgendwelchen Quellen Fake News oder auch nur Spins und Narrative und wie das alles heißt, so geschossen und reingepulvert und runtergedingst werden. Und dann sickert das so rein in unsere Informationskultur. Und ich habe einen Link zum Beispiel vorhin von Media gefunden, wo die Rede davon war, welche Begriffe gerade benutzt werden in unserer deutschen Presselandschaft, in unserem Journalismus. Wie zum Beispiel, kommen wir wieder zu Putin, wenn er sagt, dass er eine militärische Operation genehmigt. Diese beiden Begriffe, militärische Operation, sein Begriff. Damit steuert er, wie das Ganze gesehen wird. Das ist keine militärische Operation. Hm. Es ist ein Angriffskrieg, es ist eine Invasion. Und genehmigt klingt, als würden andere zu ihm kommen und sagen, bitte, bitte, dürfen wir? Und er sagt, na gut. Was es so völlig wegschiebt davon, was ein anderes Narrativ ist, da ist ein Mann, der sagt, ich will jetzt. Und das finde ich, also so, nur so kann ich gerade erklären, was ich meine mit Destabilisierung. Wir werden doch komplett destabilisiert dadurch. Woran sollen wir uns festhalten? Wie sollen wir aushalten, dass gerade jeder sich seine eigene Geschichte erzählt, in denen nicht mal die Werte einheitlich sind?
Und die Destabilisierung findet ja nicht erst seit dieser Pandemie statt,
ja,
sondern seit Jahren. Es gab die große Cambridge Analytica-Dokumentation, die aufgezeigt hat, dass super viele Fake News über Instagram und Facebook verbreitet worden sind während der Wahl von Trump.
Ja.
Bewusst wurden News gesteuert an Zielgruppen, von denen man wusste, die werden das glauben.
Ja. Und die werden, weil sie es glauben, etwas tun. Das ist ja das andere noch. Ja. Ne? Es wäre total auszuhalten, wenn wir sagen, na gut, Menschen, das, was ich auch, glaube ich, schon mal in vergangenen Folgen gesagt habe, was man einfach erkennen muss. Andere Menschen glauben nicht, was ich glaube, denken nicht, was ich denke und wollen nicht, was ich will. Das ist auszuhalten. So ist das. Wir sind nicht gleichgeschaltet und das will auch keiner. Allein wenn ich das Wort gleichgeschaltet benutze, denke ich gerade, kann man das sagen? Das ist auch schon wieder eine Reminiszenz ans Dritte Reich. Wurscht jetzt, mir geht's um was anderes. Ja. Mir geht's darum, das ist auszuhalten, aber was daraus resultiert, wenn diese Geschichten, nehmen wir QAnon, ja, wenn das absolut Katastrophale behauptet wird, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die entführen und missbrauchen Kinder. Unser Schutzinstinkt und unsere, wenn wir das glauben, unsere Bereitschaft dazu, etwas zu handeln und nicht einfach nur zu glauben und uns gegenseitig zu erzählen, wird so hochgefahren und wir werden bereit, Gewalt auszuüben. Und das ist für mich das ganz Katastrophale an dieser Krise, an dieser Destabilisierung. Und das ist auch, wenn du hast komplett recht, ne? Das ist nicht erst seit der Pandemie, das ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit.
Ja, wobei, so wie es momentan gesteuert wird mit den Fake News, das ist erst seit ein paar Jahren, seitdem Social Media so groß wird. Mhm. QAnon hast du gerade genannt. Mhm. In der Zeit stand diese Woche drin, dass QAnon höchstwahrscheinlich von nur 2 Leuten gesteuert wird.
Ja.
Das heißt, das muss man sich jetzt mal überlegen. Es gibt Leute im amerikanischen Parlament, die QAnon-Anhänger sind.
Ja.
Also das ist eine richtig verbreitete Verschwörungstheorie. Auch hier gibt es ein paar Deutsche, ja, die in politischen Funktionen sind, die daran glauben, die diese Scheiße verbreiten.
Weißt du eigentlich, was das Geheimnis daran ist, warum das so erfolgreich ist? Weil wir beide, wir könnten uns ja jetzt auch zusammentun und sagen, wir sind die 2 und wir verbreiten über alle möglichen Kanäle unsere Geschichten und erfinden die halt, ne? Aber das Geheimnis, das wir berücksichtigen müssten, was Q berücksichtigt hat, ist, wir müssen mit Rätseln arbeiten. Wir müssen den Leuten, die es glauben sollen, einen Teil der Geschichte selber entdecken lassen und selber in ihren eigenen Worten formulieren lassen. Das ist das perfekte stille Postspiel. Wir geben nur die Q-Drops, so heißt das ja. Also für alle, die wirklich sich noch nicht intensiv mit QAnon als Verschwörungserzählungsbewegung beschäftigt haben, das ist der Kern, was man wissen muss. Q-Drops als kleine Rätselhinweise und wer sie sich dann nimmt und interpretiert, es ist ein gefundenes Fressen für diese, ja auch für wirklich diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn man das Gefühl hat, ich erkenne, was der Rest der Welt nicht erkennt.
So, und jetzt haben wir hier dieses Scheißproblem, dass super viele daran glauben.
Ja.
Wie oft kriegen wir irgendwelche Nachrichten von Usern, die sagen, hey, meine Mutter, mein Vater, die glauben an QAnon, wie kann ich mit denen umgehen?
Ja.
Und dann kriegt man auch noch das bittere Ergebnis heraus, dass nur 2 Leute vermutlich dahinter stecken und ein kleiner Kreis von 13 Leuten, die das Ganze verbreiten.
Der Writers Room der Hölle.
Genau. Einer davon ist Donald J. Trump.
Überraschung.
Und die beiden Gründer von Q
sind
unter anderem Jim Watkins. Das ist der Gründer von 4chan. Und 4chan ist so etwas wie, kann man sagen, wie 9gag oder so.
Ja.
Also da kann man anonyme Memes und Kommentare teilen.
Dass er dahinter steckt, ist übrigens auch gar nicht die große Neuigkeit von dieser Woche, sondern der hat sich in einer Doku vor einiger Zeit schon verplappert und da war eigentlich schon klar, okay, er ist Q oder ist Teil von Q. Bei dem anderen von diesen beiden, die im Kern stecken von QAnon, Paul Ferber, ist auch schon seit einiger Zeit bekannt, dass er Verschwörungstheorien verbreitet. Und jetzt ist aber diese Gewissheit, das ist echt interessant in dem Artikel, in diesem Zeitartikel, woher wir die größere Gewissheit noch haben, dass das von den beiden im Kern ausgeht.
Man hat eine KI entwickelt. Und da hat man diese ganzen Wörter reingesteckt und geschaut, wie funktioniert die Rhythmik, welche Wörter werden da genutzt und wer spricht überhaupt so. Und man hat einfach gemerkt, diese KI, die redet genauso wie die beiden, also die Ergebnisse davon.
Ja.
Das sind die beiden. Und auch, was auch
bei diesem Kreis der 13 drumherum, ne? Deswegen ist es auch so wirklich klar zurückzuführen, dass Trump mit dabei ist.
Und das ist so faszinierend, weil das sind auch alles, wie kann man das nennen? Influencer?
Ja.
Multiplikatoren? Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel jetzt für das, was aktuell passiert, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht so destabilisieren lassen, dass wir plötzlich anfangen, Dinge zu glauben, die einfach völliger Humbug sind.
Jetzt habe ich eine Frage an dich.
Mhm.
In diesem Beispiel ist die KI ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Künstliche Intelligenz hat uns dabei geholfen, herauszufinden und jetzt hier auch wirklich keine Zweifel mehr übrig zu haben, stimmt, das ist das auch wieder von irgendwem gestreut oder so, sondern wir können uns sehr, sehr sicher sein, die Schuldigen von dieser Desinformationsscheiße zu kennen.
Mhm.
Ist künstliche Intelligenz unsere Rettung?
Ich kann mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz auf vieles eine Antwort sein wird, um das Internet weniger Wild West-mäßiger zu machen.
Mhm.
Also das Internet steckt ja so in den Kinderschuhen. Deswegen kann da auch gerade so viel Scheiße noch passieren. Das ist eine total große Freiheit. Aber stellt euch doch mal vor, wir wären jetzt hier draußen und es gäbe keine Polizei. Jeder hätte eine Waffe in der Hand.
Mhm.
Jeder könnte machen, was er will. Das würde komplett eskalieren hier.
Ja, ich frage das deshalb auch so, das steckt so im Kern der Krise, in der wir gerade sind. Und wir werden das jetzt auch immer wieder versuchen zurückzuführen an das ganz Akute, ganz Aktuelle, was gerade passiert. Bist du schon im Internet auf Scams reingefallen?
Nee.
Noch nie? Auf irgendwas? Nicht mal auf, bist du nicht mal gehackt worden oder hast auf einen Link geklickt, den dir jemand geschickt hat? Here, I made this. This took me 3 hours.
Nee, einer hat mal geschickt, dass er mich beim Porno gucken erwischt hat.
Und das ich erinnere mich.
Und dann habe ich das meinem IT geschickt und der hat sich dann halt auch seinen Teil gedacht, so nach dem Motto, Iris, willst du mir durch die Blume sagen, was du dir da angeguckt hast? Ne? Ja, sowas halt. Das hat aber auch was damit zu tun. Ich bin ja jeden Tag mit sowas beschäftigt. Also, dass ich mir, wenn du Art Director bist oder in der Werbung arbeitest, du schaust total auf Formulierungen. Du guckst dir genau Bilder an, wie Webseiten auch gebaut sind. Ich habe ein geschultes Auge meistens dafür, sofort zu sehen, wenn etwas nicht ganz so seriös aussieht. Aber das hat was mit meinem Job zu tun.
Ich frage das dich auch gerade deshalb so, weil wir rechnen damit. Wir haben uns jetzt so viel darüber unterhalten, wie sich das jetzt nun wahrscheinlich weiterentwickeln wird. Die EU und gerade Scholz sagt, wir reagieren mit scharfen Sanktionen auf Putin. Wir werden das auch zu spüren bekommen. Und zwar wirtschaftlich, Das ist auf jeden Fall zu erwarten, aber eben auch, worum es uns gerade geht, im Internet. Cyberattacken.
Es werden mehr Fake News jetzt verbreitet und man wird weiterhin versuchen, uns zu destabilisieren.
Ja.
Und unsere Antwort wäre jetzt darauf, wir müssen alles dafür tun, damit das nicht weiter passiert in der Gesellschaft. Und jetzt ist die große Frage, wie? Natürlich können wir jetzt auf die anderen Leute zugehen und sagen, hey, lass dich nicht mehr destabilisieren und wir müssen zusammenhalten.
Ja, aber dann ist es sofort nur eine Phrase.
Ja, wir brauchen jetzt kreative Methoden, um das nicht mehr zuzulassen. Und wir müssen alle irgendwie gesellschaftlich gucken, wo steckt unsere Verantwortung bei jedem Einzelnen von uns und was können wir dafür tun, um diese Destabilisierung nicht mehr weiter voranzutreiben.
Nicht zuletzt aus folgendem Grund. Ein ganz massives Problem bei Krisen und speziell bei dieser Krise, in der wir gerade stecken, ist, uns fehlt das Gefühl, selber irgendetwas daran ausrichten zu können. Was sollen wir denn machen? Wollen wir uns jetzt Waffen nehmen und irgendwo hinrennen und irgendwo mitballern? Das ist ja nicht der Weg. Und das macht ein unfassbar großes Gefühl von Ohnmacht. Und das schlägt uns auf die Psyche. Und dann, und vielleicht ist hier ein Ansatzpunkt, ja, dann, wenn wir darüber sprechen, wenn wir sagen, ja scheiße, ich fühle mich ohnmächtig, ich leide, kommt irgendjemand und sagt, du hast kein Recht zu leiden, denn jemand anderem geht's schlechter. Du hast kein Recht, XY zu kritisieren, denn was ist mit Z? Das muss auch kritisiert werden. Und da fängt's an, wo ich finde, hier ist doch eine Debattenkultur, wo wir ansetzen können, denn das liegt in unserer Hand. Ob wir uns gegenseitig destruktiv korrigieren, zurechtweisen und uns gegenseitig das Gefühl geben, was du sagst, hat keinen Wert. Denn, und dann egal, was du bringst, egal, was für Argumente kommen, die mögen noch so stichhaltig sein, wir können einander nicht dafür runtermachen, was wir gerade fühlen.
Und deshalb kommt hier unser erster Punkt zur Destabilisierung, und zwar die Empathie. Mit Empathie meinen wir, jeder erlebt gerade die Krise völlig anders. Die Menschen in der Ukraine erleben gerade eine völlig andere Situation und eine andere Angst, sind mit ganz anderen Dingen konfrontiert als wir. Mhm. Was wir hier erleben und was uns Angst einjagt, ist der Kontrollverlust. Mhm. Dinge, an die wir über 30 Jahre lang jetzt in unserem Fall geglaubt haben, scheinen sich völlig neu zu sortieren und zu arrangieren. Und dann sind wir zum Beispiel auf Twitter, das hatte ich gestern, ich war gestern auf Twitter, habe sehr viele Menschen gesehen, die sich gegenseitig belehren, wie das jetzt aufzufassen ist, was man jetzt tun muss. Und ich war das allererste Mal nicht wütend. Ich war gestern auf niemanden wütend, was er da getan hat, weil ich mir gedacht habe, ja, die spüren alle wie ich den Kontrollverlust. Und jetzt versucht man sich in irgendeiner Form diese Kontrolle wieder anzueignen und jeder hat einen ganz anderen Umgang damit.
Weißt du, woran mich das erinnert gerade, was du sagst? Ich hatte mal einen Hund, als der richtig alt war, knapp 14. Da haben wir einen Beamer in unserem Wohnzimmer aufgestellt. Und zwar haben wir dafür dann unser Sofa zum ersten Mal, seit dieser Hund lebte, von dort weggerückt, wo es an der Wand stand. Wir haben es auf die gegenüberliegende Seite gemacht, um dann dahin beamen zu können. Mhm. Für Mika, so hieß unser Hund, ist dadurch, durch dieses Sofa, das plötzlich nicht mehr da stand, wo es immer stand, komplett die Welt untergegangen. Also nicht mal Anflüge von Übertreibung gerade. Die hat am ganzen Leib gezittert, permanent gejault, die Augen weit aufgerissen gehabt, dann wieder komplett zugeschlossen. Ich will das alles nicht sehen, was hier gerade passiert. Es war an der Körpersprache und an allem Schwanz eingezogen und so. Es war erkennbar, das ist das Nonplusultra an Katastrophe. Ich habe auch wirklich gedacht, so wie sie sich verhalten hat, dass sie jetzt gerade stirbt. Aus Angst. Und was wir mit Empathie meinen ist, du schaust doch einen Hund, egal ob es deiner ist oder nicht, du schaust ihn doch nicht an, wenn das gerade ist und sagst, du Vollidiot, wir haben nur das Sofa umgerückt. Check das doch mal. Dieses Belehren. Und ich will nicht sagen, Menschen sind Hunde. Aber ich will
ich
sagen...
Schon. Ich schon. Würde das sagen.
Nein, aber ich will wirklich sagen, wir können doch alle immer nur aus unserem eigenen Erfahrungshorizont, unserer Perspektive auf die Probleme gucken. Und wir müssen doch akzeptieren und uns anders behandeln, wenn wir wissen, für die einen ist das nur ein abgerücktes Sofa, aber für die anderen ist es die Apokalypse.
Wir haben gestern Abend von euch auch Nachrichten bekommen Und da habt ihr auch geschrieben, wie es euch geht. Wir haben ein bisschen dann mit euch geschrieben, wie es uns geht. Und dann haben wir, das war der Grund, warum wir dann gesagt haben, komm, wir machen heute nicht die Red Flags Folge.
Ja.
Und ein paar von euch haben uns auch Sprachnachrichten geschickt. Ich würde sagen, dass wir jetzt nach und nach auf manche eingehen und ein paar Mal vorspielen.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich fange mal mit der ersten an.
Ich finde es total schwierig zu beschreiben, wie man sich gerade fühlt, tatsächlich. Ich glaube, das dominierende Gefühl ist Hilflosigkeit, weil man nichts machen kann. Man hat irgendwie kontinuierlich einen Kloß im Hals und fühlt sich eigentlich bei allem, was man macht, was irgendwie normal ist, wie Frühstücken, Arbeiten, zur Arbeit gehen, sich einen Kaffee machen, fühlt man sich irgendwie hilflos und schuldig, dass man nicht mehr tun kann, aber irgendwie muss das Leben ja auch weitergehen, sagt man ja immer so schön. Ist ja auch so. Alles, was irgendwie Schönheit inne hat, sei es der Kinderkarneval in der Kita mit kleinen Menschlein, die von dem einen zum Glück noch nichts mitbekommen oder, keine Ahnung, alles, was halt irgendwie, ja, schön ist, fühlt sich irgendwie scheiße an oder fad und nebensächlich und unwichtig und ja, ich organisiere gerade eine Ausstellung, auf die ich mich seit einem Jahr freue. Und man ist die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen, kann ich das jetzt überhaupt machen? Ja, so sieht's aus. Ich schließe jetzt mal die Galerie auf und hänge meine Bilder auf. Und wünschte, ich würde mich mehr darüber freuen. Und selbst das auszusprechen, fühlt sich schon wieder scheiße an.
Spricht uns aus der Seele irgendwie. Also mir geht's mit dem Podcast auch gerade wirklich so. Wir machen das heute so anders. Wir haben keinen Einspieler mit das Thema. Wir haben
kein kreatives Outro. Wir haben heute keine, wir haben das alles nicht.
Und ich denke an kommende Folgen und so kann und wird es auch nicht bleiben, dass wir jetzt jede Folge so gestalten. Aber es fällt schwer, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir jetzt leicht und entertainend und so das tun, was wir tun und was wir gerne mögen, was wir lieben. Das fällt gerade einfach schwer. Das ist gerade diese Krise. Was kann man tun? Wir können eigentlich nur uns gegenseitig, allen, mit denen wir zu tun haben, zeigen, nicht nur sagen, sondern wirklich Verhalten an den Tag legen, dass wir das voneinander wissen.
Auch bei den Leuten, die sagen, hey, ich brauche Abstand, ich möchte mich gerade nicht mit dieser Krise auseinandersetzen, ich pack das gar nicht mental. Ich habe dafür wirklich Verständnis, wenn Leute einen ganz anderen Umgang damit haben. Das muss nicht immer bedeuten, dass das ignorant ist.
Ja.
Das heißt es nicht immer. Manchmal ist auch etwas, wenn jemand ein ignorantes Verhalten zeigt, zeigt er manchmal auch damit eine deutliche Überforderung. Und dass er einfach nicht weiß, wie soll er das alles noch einordnen.
Das Thema haben wir auch schon länger mit der Ignoranz und dem gegenseitigen Vorwurf von Ignoranz in unserer Gesellschaft. Das ist auch ein Ergebnis von Destabilisierung. Und damit meine ich nicht, so wie wir es vorhin beschrieben haben, dass jemand uns Fake News schickt, dass die Fake News lauten, Wir haben zum Beispiel systemischen Rassismus. Das sind nicht die Fake News, aufgrund derer wir dann als Gesellschaft plötzlich anfangen, miteinander zu streiten, ob das stimmt oder nicht und ob wir damit den korrekten oder falschen Umgang haben. Das sollte idealerweise eine Debatte auf Augenhöhe sein. Und dann kommt es, das ist unvermeidbar, zu Situationen, in denen die einen die anderen belehren. Und das auch mit einem Tonfall tun, wo man sich denkt, uff, das ist aber auch jetzt schwer anzunehmen, ohne sich dabei erniedrigt zu fühlen. Und das sind alles Diskussionen, wo wir schon diese mangelnde Empathie, was gerade unser erster Punkt im Umgang ist, benennen können. Und mir geht es jetzt gerade wirklich nicht darum, eine Seite in Schutz zu nehmen und die andere zu kritisieren für ihre Standpunkte und Argumente, sondern zu beschreiben, was mit Blick auf Diskussionsniveau, auf Empathie da vor sich geht und nach einem Weg zu suchen, wie man das besser in den Griff bekommt, wie man konstruktiver miteinander sprechen kann, auch wenn man unterschiedliche Ansichten hat.
Wir müssen das mit der Destabilisierung in den Griff bekommen. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann sind wir verloren.
Ja.
Wenn wir so sehr mit uns beschäftigt sind, mit den Meinungen und uns da die ganze Zeit bekriegen und gar nicht mehr uns als Einheit verstehen, dann kriegen wir das alles nicht mehr mit auf internationalem Parkett. Dann verstehen wir nicht mehr, was eigentlich noch um uns herum passiert und was mit uns passiert, so wie jetzt.
Ich glaube, du hast da einen richtig guten Punkt gerade benannt, der vielleicht unser zweiter Punkt sein könnte, wie wir miteinander umgehen. Ich kann ihn aber noch nicht als Punkt, wie du gerade Punkt 1, Empathie genannt hast, benennen. Ich erzähle mal, was ich meine und dann finden wir vielleicht am Schluss das Schlagwort, Punkt 2. Und zwar habe ich mal einen englischen Satz gehört, keep your identity small. Halte deine Identität klein. So, ne? Wie ich den gelesen habe und in dem Kontext, habe ich gleich gedacht, oh wow, das ist ein richtiger Schlüssel, der ist brillant. Und jetzt haben wir wieder dieses Ding, ich mache aber keine große Aktion daraus, ich sage nur einmal kurz, hier geht es nicht um Identitätspolitik und um die Berechtigung von Gruppen von Menschen, die sagen, nein, gerade meine Identität ist wichtig und so weiter, darum geht es gar nicht, sondern es geht eigentlich um diesen Fehler in Diskussionen, im Umgang miteinander, dass man denkt, ich bin meine Meinung. Ich habe ja sogar, das habe ich hier einmal nur angedeutet, ich sage es nochmal deutlich, es gab eine Freundschaft, die bei mir zu Bruch gegangen ist, weil der, mit dem ich befreundet war, das hat er sogar über sich gesagt, ich bin meine Meinungen. Und weil ich mit seinen Meinungen einfach nicht immer mitgehen konnte, ist er so angriffslustig und so niederträchtig geworden, dass das nicht gehalten hat, dass die Freundschaft nicht haltbar war. Und das ist der Fehler. Wir sind nicht unsere Meinungen. Und unsere Ansichten.
Da kann ich was aus The Morning Show jetzt zitieren. We are our actions.
Oh ja.
Also wir sind unsere Handlungen.
Ja.
Und vielleicht ist das Punkt 2, Matthias, dass wir schauen, wie handeln wir? Und dass wir uns mehr auf das Handeln und auch auf das Handeln der anderen besinnen.
Finde ich sehr gut. Das ist wirklich ein Grund, warum wir gespalten sind, warum wir destabilisiert sind, weil wir nicht nur uns selber identifizieren als das, was ich meine, wie ich die Welt anschaue, was ich für Ansichten habe und so, sondern auch die anderen sofort identifizieren und sagen, ah, okay, ich höre, was du da gesagt hast und all das packe ich jetzt zusammen in ein Bild, das ich mir von dir mache. Und das ist ziemlich klar. Und damit gehe ich dann entsprechend um. Aber ich orientiere mich nicht an deinen Handlungen.
Ja.
Es ist aber auch schwieriger, weil die Handlungen, da musst du plötzlich aufs Individuum gucken, ne? Und dann sind wir nicht mehr in diesem Stammesdenken und in diesem Lagerdenken und in dieser einfachen Erzählung, wir gegen die.
Ja.
Das kann ich nämlich, wir gegen die kann ich machen, ohne auf die Handlungen der anderen zu schauen.
Also ist unser Punkt 2 zur Deeskalationsstrategie. Wir sind unsere Handlungen. Ich habe noch eine Sprachnachricht.
Lass hören.
Meine Lieben, die Situation ist einfach schwierig und belastend. Und nach so einer ganzen Corona-Krise jetzt da rein zu rutschen, ist einfach für viele Menschen kaum aushaltbar. Ich meine, wir sind jetzt hier gerade in Deutschland in einer privilegierten Situation, aber ich habe eine Mitbewohnerin, die hat dort Probleme mit Angststörungen. Und die letzten Wochen habe ich hier immer wieder ein bisschen berichtet, wenn sie Fragen hatte und hat gesagt, hey, gibt's was Positives? Kannst du mir was Positives berichten? Und habe von den Gesprächen von Putin und Scholz erzählt und von den ganzen Öffentlichkeitsarbeiten, der Diplomatie und was da alles passiert. Und da so, hey, die regeln das. Und dieser Schock, dass das jetzt doch einfach passiert ist, der setzt sich nicht. Es ist noch so nicht greifbar für uns hier in Deutschland. Wir haben da nicht den Bezug zu, aber ich finde es so schwierig zu verkraften und wegzustecken und fühle mich so hilflos und machtlos. Und dann ist da noch der Gedanke, wenn es für mich jetzt gerade schwierig zu verkraften ist, wie ist es dann für Menschen, die wie meine Mitbewohnerin vielleicht manchmal psychisch nicht so stabil sind? Und wie ist es dann für die Menschen, die vor Ort sind und betroffen sind und fliehen und im Stau stehen oder jetzt schon Verluste erlitten haben und Angst haben, die Videos, dass Menschen in ihren Wohnungen sitzen und was sie da filmen, was sie da sehen und was sie überleben und damit leben müssen. Das macht mich so fertig, alleine mir das nur vorzustellen. Und wie muss es sein, das auszuhalten? Was passiert mit den Jugendlichen, die das alles miterleben und über Corona sowieso schon nicht gut geht? Was hat das für Folgen mit uns in einer Zeit, in der alles so schnell ist und so wenig emotionaler Support, also auch für psychische Gesundheit ist? Ich habe so viele Gedanken und ich hoffe, dass wir das irgendwie weggesteckt kriegen.
Weißt du, was mich an der Nachricht glücklich macht? Dass wir eine Gesellschaft haben, wo so viele so unglaublich reflektiert sind. Ich merke das immer wieder. Ich merke das an der Community. Ich merke das auch drumherum, auch wie wir mit diesen ganzen Themen umgehen. Und ich finde, wir sind so oft damit beschäftigt, zu sagen, oh, das könnte besser laufen. Das müssten wir besser machen. Und Leute, das stimmt. Wir müssten so viele Dinge noch besser machen. Aber ich finde, wir brauchen die, auch gerade jetzt in dieser Zeit, mal den Fokus darauf, was wir eigentlich hier schon für Leute haben.
Ja.
Dass man so sehr auch an die anderen denkt und dass man sich da reinfühlt. Wenn wir mehr diesen Fokus darauf lenken und sagen, hey, wir haben uns da schon, wir achten aufeinander, dann wird das uns mehr Möglichkeiten geben, uns gegenseitig zu therapieren, ist vielleicht das falsche Wort.
Nein, aber füreinander da zu sein, und das ist es, finde ich, das ist wirklich ein wichtiger, vielleicht ein dritter Punkt, wie man in einer Krise, in so einer Krise, das ist eigentlich ein Punkt, der auf der Hand liegt, ne, der sich auch von alleine ergeben würde, aber das schadet nicht, ihn nochmal zu benennen. Insbesondere, weil wir ja angefangen haben, auch mit diesem Thema der Zeit, in der wir leben, das Internet, das so viel bestimmt, wo wir eben, und dann kommt die Pandemie noch dazu, wo wir tatsächlich sehr isoliert viel Zeit vor Handy oder Computer verbringen, vor Bildschirmen, und dann ist das schon wert, einen Punkt, seid füreinander da, nochmal hier mit aufzunehmen in die Liste, wie man mit so einer Krise umgehen kann. Auf jeden Fall.
Ja.
Und dabei nicht irgendwie füreinander da sein, sondern halt, ja, mit dem Fokus, einen realistischen Fokus auf die Dinge, die jetzt gut sind. Egal, wohin es gehen wird und egal, was bisher schon scheiße lief, aber was ist jetzt, genau jetzt gut?
Genau. Also Punkt Nummer 3, füreinander da sein.
Ich muss sagen, ich fühle mich etwas unsicher, aber jetzt nicht so dramatisch, nur weil ich ja in einer Einrichtung arbeite, zusammen mit Kindern und Jugendlichen, die sich natürlich auch damit beschäftigen und die dann Angst haben, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich immer darauf antworten soll oder wie ich denen die Angst nehmen kann, weißt du, weil ich selber etwas unsicher bin beziehungsweise mich nicht komplett mit dem Thema auskenne, weißt du.
Das finde ich eine richtig starke Sprachnachricht. Die bringt mich auch noch auf eine ganz zentrale Sache bei Krisen. Auch wieder was es im Englischen gibt, eine Formulierung. To lean in, sich reinlehnen in die Krise. Ja, ich finde keine gute deutsche Entsprechung dafür. Lass wieder zusammen gucken. Es geht mir darum, eine Balance zu finden dazwischen, dass man nicht einerseits verdrängt die Augen zuschließt, das alles nicht wahrhaben will, aber auch nicht auf der anderen Seite sich alles so tief reinfrisst und zieht, dass man überhaupt nichts mehr tun kann, weil man gar nicht mit der Gegenwart, sondern nur mit einer potenziellen Zukunft, egal wie wahrscheinlich, beschäftigt ist. Und dazwischen ist genau das, was ich finde, was hier auch, was er ziemlich gut sagt. Für mich folgt daraus die eigene Unwissenheit umarmen oder die eigene Unfähigkeit, die Ohnmacht, das Ohnmachtsgefühl zu akzeptieren. Und das meine ich mit sich reinlehnen. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Diese Krise ist da und ich alleine kann sie hier gerade nicht lösen. Aber ich kann anfangen damit zu akzeptieren, dass es mir damit so geht, wie es mir geht. Und dass ich anderen vielleicht auch nicht immer das geben kann, was sie gerade brauchen. Annehmen, das meine ich.
Ja, ich kenne das auch. Also bei mir ist ganz oft der Druck da, dass ich denke, ich muss das jetzt alles irgendwie lösen. Ich muss wenn man selbstständig ist, ne, man will für das Team da sein, man will irgendwie gucken, dass alles läuft, dass alles genauso bleibt wie vorher, aber ich unterhalte mich auch gerade mit so vielen anderen, die eine Agentur haben, die viel Verantwortung haben, die auch sagen, hey, scheiße, Mann, wie kriege ich das denn jetzt hin? Was sind das denn für Zeiten momentan, ne? Wie kriege ich mich denn stabil hin?
Ja. So. Das ist es nämlich. Stabilität ist der andere Punkt oder die andere Sicht auf Stabilität. Es ist nicht nur wir als Gesellschaft und ob wir eigentlich noch wenigstens einen gemeinsamen Wert haben. Und wenn es nur ist, dass wir wissen, dass der Holocaust schlimm war, egal was es ist. Das ist die eine Bedeutung von Stabilität und die andere ist wirklich die individuelle. Wie kann man sich selber als einzelne Person eine Stabilität bewahren, eine psychische Stabilität? Und das kann nicht jeder. Deswegen haben wir schon diesen Punkt füreinander da sein. Aber jetzt eben dieser Punkt noch, das ganz bewusste Annehmen der Krise als Bestandteil der Realität, der persönlichen Realität.
Das wird uns nämlich auch helfen, gesamtgesellschaftlich, dass Leute nicht mehr so tun können, als ob alles okay wäre.
Ja.
Denn das wird uns eine Entspannung in die Situation geben. Indem wir wissen, okay, das ist auch angenommen worden. Es ist jetzt Teil der Realität.
Du hast vollkommen recht. Das ist mit allen möglichen Krisen, das ist jetzt wirklich allgemeingültig für Krisen. Wenn wir die ganze Zeit spüren, dass ein großer Teil oder zumindest ein ins Gewicht fallender Teil das wegignoriert, gar nicht wahrhaben will, dann geht es uns umso schlechter mit dieser Krise, weil wir noch mehr Ohnmachtsgefühl haben, noch mehr das Gefühl haben, ja, aber das sehe ja nur ich so und meine Bubble.
Genau. Also wäre Punkt Nummer 4 das Annehmen der Krise.
Hallöchen. Heute ein bisschen missmutiger. Um ehrlich zu sein, macht mir die ganze Situation eine scheiß Angst. Jetzt, wo der Iran sich noch dazu geäußert hat und Putins Bedenken verstehen kann, dass er sich bedroht fühlt durch die NATO. Ich finde es sehr schwierig, weil das Empfinden von Weltschmerz ist bei mir sehr groß und ich kann mir die Infos auch nicht so oft angucken, weil es mir dann richtig scheiße geht. Man kriegt richtig Angst, ob es bei uns jetzt auch noch Krieg gibt. Bei mir stehen zum Beispiel viele Neuanfänge an, positive Veränderungen und ich frage mich in dem Moment, ob es überhaupt noch Sinn ergibt, es anzugehen oder ob bei uns demnächst sowieso Krieg ansteht und alles in die Luft fliegt. Vor allen Dingen tun mir die Menschen extrem leid, weil sie dort immer auf die Mütze gekriegt haben. Das geht jetzt gerade von vorne los. Und wenn man sowas liest, dass Tschernobyl jetzt auch unter der Kontrolle von Russland ist, kriegt man einfach eine riesen Scheißangst. Und es ist auch total unnötig, wegen einem Menschen so einen Krieg auslösen zu müssen. Zudem vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Extrem schlimm finde ich es für die Menschen, die schon Krieg erlebt haben, wie zum Beispiel unsere Großeltern, noch lebende Zeitzeugen oder auch für Flüchtlinge, die bei uns Sicherheit gesucht haben und Zuflucht und jetzt wieder in dieser Bedrohungssituation landen. Das finde ich halt, ja, also es ist in jeglicher Hinsicht, es ist wirklich sehr, sehr schlimm und ich weiß momentan auch nicht, wo man noch hingucken soll, weil die ganze Zeit hat man nur Corona gesehen, jetzt sieht man nur noch Krieg und Corona, die normalen Nachrichten gehen komplett unter und man ist, und ich bin mir persönlich auch unsicher, ob es jetzt in Ordnung ist, in der Situation so die üblichen Dinge in der Story zu teilen, sei es jetzt Modelbilder oder meine üblichen lustigen Reels oder ob man da unbedingt sich solidarisieren muss und dann Kriegsdinge teilt oder gar nichts tun. Und man ist komplett durch den Wind durcheinander.
Wow. Ja, da waren jetzt auch einige Punkte, wo hoffentlich von den Punkten, die wir schon gesagt haben, Antworten sein könnten. Gerade dieses Thema der Empathie für Menschen, die schon ein Trauma haben, was auch immer ihre Geschichte ist. Mir geht es ganz speziell um jetzt das zum Schluss. Oder es hat sich ein bisschen durchgezogen durch alles, was sie gesagt hat, nämlich dieses Gefühl von Chaos. Und das ist ja auch Überforderung in der Krise, wenn man gar nicht die Ansätze findet, wo man überhaupt hinschauen soll und was man jetzt tun soll und so weiter. Und eine Antwort auf Chaos ist Struktur. Das wäre mein 5. Punkt. Denn guck mal auch, dass wir jetzt hier zum Beispiel Punkt 1, 2, 3, 4, 5 machen. Das war ja nicht geplant. Wir haben uns nicht vorher überlegt, wir machen eine Folge, in der wir Punkte für einen möglichen Umgang mit der persönlichen Überforderung machen. Aber es ist gerade das, was wir finden für uns, dass wir uns irgendwie entlanghangeln an Zahlen. Und ich glaube daran, dass das eine gute Hilfe sein kann, wenn man sich komplett überfordert fühlt. Struktur. Ihr müsst ja keine durchnummerierten Punkte machen. Aber hier und jetzt im Alltag, in dem, was ihr tut, ist Struktur eine unglaubliche Stütze gegen dieses Gefühl von Überforderung.
Und ich würde da sogar ganz radikal rangehen an die Struktur. Fangt mit einfachen Sachen an, zum Beispiel mit dem Wohnungsputz. Also das hilft mir zum Beispiel immer, dass ich dann weiß, okay, ich habe eine bestimmte Ordnung. Ich mache jeden Tag um die Uhrzeit, räume ich das und das auf. Dann habe ich eine bestimmte Konstante. Ich habe eine bestimmte übrig gebliebene Realität bei mir, wenn sich jetzt in mir alles nach Chaos anfühlt.
Ja.
Oder dass man, wenn man irgendwelche Projekte hat oder irgendwie was macht, dass man wirklich einen Zeitplan hat und weiß, an welchem Tag mache ich was, wann mache ich Sport, wann mache ich irgendwas.
Ich glaube auch wirklich körperlich irgendwie sich in diese Struktur, in diese Routine etwas Körperliches mit reinzunehmen, ist auch unglaublich wichtig. Das hat so einen Einfluss darauf. Wir haben wirklich gerade den Kontrast in unserem Alltag. Wir haben manchmal Tage, an denen wir überhaupt nicht dazu kommen, wenigstens ein bisschen Sport oder so zu machen und sitzen viel. Und das sind ganz, ganz klar, deutlich, benennbar, spürbar Tage, an denen es uns schlechter geht, als an Tagen, an denen wir es schaffen, noch irgendwie wenigstens einen Spaziergang zu machen oder so.
Ja.
Und ich weiß, dass dieser Punkt unglaublich angreifbar ist, weil er so klein klingt. Der klingt so mickrig angesichts eines Kriegs, einer Pandemie oder was auch immer die fette Krise gerade ist. Es klingt so kümmerlich, wenn man sagt, dann putz, dann räum auf. Als ob das was bringen würde.
Aber ja, tut's.
Das ist was, wo man sich, finde ich, nicht beirren lassen sollte von einem, ja, auch modegewordenen Zynismus. Dass man die Versuche eines Einzelnen, sich irgendwo dran festzuhalten, auslacht und sagt, ja, räum du mal dein Zimmer auf, damit löst du die Probleme der Welt. Natürlich löst du sie damit nicht. Du löst dein persönliches Lebensgefühlproblem auch nicht auf, sondern hilfst dir. Und das muss da klar gegengehalten werden, finde ich, gegen diesen Zynismus. Der ist so verbreitet. Hey, ich bringe ihn jetzt rein. Wir haben vorhin überlegt, ob wir diesen Tweet von Julian Reichelt erwähnen. Der passt nämlich gerade zu genau dem oder zu einigen der Punkte, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Julian Reichelt hat als Reaktion auf die Krise, sagen wir es jetzt einfach, getweetet: Wir erleben gerade, was passiert, wenn man Klimapolitik für den wichtigsten Teil der Politik hält und ihr alles andere unterwirft. Das kann Menschen deutlich schneller töten als der Klimawandel. Wir haben gezögert, ob wir diesen Tweet gerade mit reinnehmen und darüber sprechen, weil wir sonst eigentlich gegen unser eigenes Ding, was wir gerade versuchen, verstoßen würden. Nämlich, dass wir wieder Lagerdenken aufmachen und sagen, guck, da ist er, der große Destabilisator und alle, die ihn gut finden. Guck mal die Rhetorik, dass er im Prinzip sagt, er ja hier, wer Klima schützen will, tötet Menschen schneller. Das ist der Tweet. Und sich dann darüber aufzuregen und zu sagen, hey, lass uns doch Meinung von Hass unterscheiden und so. Mir geht's aber jetzt gerade gar nicht darum, diese beiden Lager aufzumachen und zu sagen, er ist das Böse. Sondern mir geht's um ein Beispiel dafür, wie man miteinander spricht, ob man verurteilt, was andere mit Gründen zu einer Priorität erklären. Wir verurteilen zu viel und das ist ein Urteil. Und ich glaube, so kann ich drangehen. So kann ich das jetzt gerade hier mit integrieren in die Folge, ohne dass es wieder eine spaltende Position gegen Reichelt und Populismus ist. Sondern einfach diese Benennung nicht urteilen, was andere sagen und was andere für wichtig halten, verstehen wollen.
Kannst du dich noch daran erinnern, das war das allererste, was wir beide einander ganz gut fanden?
Ja, stimmt.
Dass wir gesagt haben, du urteilst nicht so viel, ja. du machst das nicht. Und das ist auch etwas, was ich immer bei anderen Leuten sofort im Auge habe. Wie sind die drauf? Also es fängt bei so Kleinigkeiten an. Urteilt man jetzt immer über das, was jemand anhat? Und ein bisschen machen wir das ja alle in bestimmten Bereichen. Aber ich finde an Julian Reichelt bei dem Tweet, zu welchem Zeitpunkt er ihn absetzt, wie er es schreibt, das ist schon sehr deutlich, dass er bewusst die Spaltung sucht.
So sind wir als Gesellschaft extrem destabilisiert. Wenn wir uns dann ein Thema nehmen, ein anderes Thema, das mit dem jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun hat, und uns dann daran messen wollen, wer hat jetzt hier den moralisch höheren Wert als Mitglied der Gesellschaft? Wer hatte die besseren Dinge im Fokus? Das destabilisiert uns.
Also war jetzt Nummer 5 der Destabilisierungsstrategie.
Der Krisenbewältigungsstrategie, ja.
Ja.
Oder wolltest du die Leute destabilisieren?
Ach, scheiße. Gegen die Destabilisierung, ne?
Ja, genau.
Also, Nummer 5 ist Struktur. Aber was kann man noch sagen? Einfach nur Struktur. Also ganz ehrlich, das merkt ihr jetzt auch, dass wir es während der Folge machen. So richtig gut sind unsere Sätze jetzt auch noch nicht getextet, ne?
Nein, aber mit allem, was wir dann ausführen, glaube ich, kann man schon sich hoffentlich was daraus nehmen.
Okay, auf jeden Fall Struktur, sich eine Struktur machen.
Ja.
Ich komme mal zur nächsten Sprachnachricht.
Besser ist es ja.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 5 Uhr. Ich bin wach. Ich kann nicht mehr schlafen. Meine Gedanken halten mich wach. Und so wie ich das in unserem Discord lese, bin ich da auch nicht allein. Ich habe gestern versucht, mich zu informieren, so gut es geht. Ich habe versucht, andere zu informieren. Gleichzeitig habe ich versucht, auch Abstand zu halten und es nicht zu nah an mich ranzulassen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ich mache mir Sorgen. Ich habe größtes Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine, für alle Menschen, die Familie und Freunde dort haben. Und ich weiß nicht genau, was ich fühlen soll. Das ist ein riesen Mischmasch gepaart mit noch anderen Problemen und es ist ganz furchtbar. Keine Ahnung.
Ja, das mit der Schlaflosigkeit, da haben wir viele Nachrichten bekommen.
Tatsächlich ja letzte Woche auch schon. Das war ja auch ein Aufhänger für die Putin-Folge.
Ja, uns geht's manchmal ähnlich.
Mhm.
Und was uns hilft, sind, das hast du mir beigebracht, Matthias, Räume erschaffen. Also, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich mir den Raum für Nachrichten und ich schaue mir so und so viele Nachrichten an. Ich konsumiere nur noch so viel. Dann schaffe ich mir aber auch einen Raum für Ablenkung und für andere Tätigkeiten. Und ich glaube, man muss versuchen, nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sich jetzt Ablenkung sucht.
Ja. Ja.
Weil sonst macht man sich komplett fertig und es bringt keinem mehr was. Es bringt niemanden mehr was, wenn man nur noch Schuldgefühle und ein schlechtes Gefühl hat und wirklich abbaut.
Das ist übrigens was, auch weil sie den Discord-Server erwähnt hat, ne? Den verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Da vernetzen sich ja Leute, die unseren Podcast hören und wo man, würde ich wirklich sagen, über die Community dort, wo man sehr gute Gespräche haben kann. Und wir haben jetzt da eine frische Regelung, dass im allgemeinen Kanal von diesem Discord-Server nicht über diese Krise gesprochen wird, sondern wirklich über die Gründe, die Themen, warum man überhaupt dorthin geht, weil man Menschen sucht, mit denen man sich gut unterhalten und eine gute Zeit haben kann. Es gibt einen extra Kanal, wo man über seine Sorgen und Probleme und so weiter schreiben kann auf unserem Discord-Server. Und das ist das. Vielleicht ist das wirklich unser nächster Punkt. Sich Räume schaffen, ja, für bestimmte, weil die Überforderung in einer Krise ist ein Gemisch aus verschiedenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und Gefühle und Bedürfnisse müssen ohne Urteile, ohne dass man sich dafür verurteilt, dass man dieses Bedürfnis überhaupt hat, einen Raum bekommen. Sonst geht's uns dreckig. Und es ist zum Beispiel auch ein Bedürfnis, egal was in der Welt gerade los ist, eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben. Wir sind keine schlechten Menschen, wenn wir dieses Bedürfnis haben. Und auch hier gilt wieder, dieses Bedürfnis dann zu akzeptieren. Genauso wie die Krise als Realität zu akzeptieren. Und dann schafft man sich einen Raum dafür und geht da rein und befriedigt dieses Bedürfnis. Ich hoffe wirklich, dass man das nicht als einen zynischen Satz von mir hört, was ich da gerade sage.
Und selbst wenn, Matthias, es geht ja auch so ein bisschen darum, nehmen wir Karneval gestern.
Ja.
Leute haben Karneval gefeiert. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es nicht gut, dass es diese Bilder gab. Aber ich kann die Leute verstehen, dass sie gefeiert haben. Und meine Regelung wäre gewesen, dass die Politik und dass die Stadt Köln oder Düsseldorf, also
ja, ne, wo auch immer das gemacht wurde, es gab ja mehrere Städte, ja.
Die hätten das absagen müssen. Das wäre in ihrer Verantwortung gegeben, weil warum ich das nicht gut fand, hat was aus offiziellen Gründen. Wir haben Bilder von Karneval in die Welt rausgesendet, während das passiert ist in der Ukraine. Und deswegen würde ich nicht wieder die Verantwortung bei allen sehen, die dort Karneval gefeiert haben, sondern tatsächlich bei der Politik.
Weil es auch wieder ein Thema der Verantwortung ist. Wenn man sich für alles als einzelner Mensch verantwortlich fühlen muss, welche Entscheidungen man trifft, ob sie moralisch korrekt sind, ob alles dabei berücksichtigt wurde und so, das macht uns auch komplett fertig.
Ja.
Und dann hilft es, wenn etwas offiziell eingerichtet und vorgegeben wird. Absolut, ja.
Deshalb ist unser Punkt Nummer 6, Räume schaffen.
Ja.
Hallo und Grüße aus dem Sauerland. Ja, die Themen, die leider in den Nachrichten rumschwirren, sind ziemlich ernst und ziemlich wichtig. Ich habe mir einige Videos dazu angeschaut und einige Berichte durchgelesen. Ja, gestern saß ich mit meiner Oma im Wohnzimmer und wir haben uns die Videos angeschaut und haben die Nachrichten gesehen und sie sagte, Theresa, du kannst es dir nicht vorstellen, wie schlimm der Kalte Krieg ist. Und ich habe in ihre angsterfüllten Augen gesehen und dann hat sie mir noch erzählt, dass sie sich dort damals im Graben versteckt hat und das hat mich halt ziemlich mitgenommen. Ich wollte fragen, ob ihr uns aufklären könnt über geschichtsrevisionistischer, also er ist ja, Putin ist ja einer Diktator, ein geschichtsrevisionistischer, das Wort ist ziemlich schwierig.
Wir haben ja gestern einige Interviews mit Wladimir Klitschko gesehen.
Ja.
Oh, das war so krass für mich, weil man sein Gesicht gesehen hat, weil man gesehen hat, wie es ihm gerade geht. Da war so viel Schmerz, da war so viel Wut, aber auch so viel Entschlossenheit. Und dann wurde ja auch gefragt, er ist gerade in Kiew, da wurde ja auch gefragt, ob er jetzt kämpfen wird und ob er zur Waffe greifen wird und er auch schießen würde. Und er hat sofort gesagt, ja.
Ja, er hat sogar, ne, wie es klang, ne? Er hat richtig gesagt, ja.
Und man hat aber auch seine Angst gespürt. Also es war nicht so, dass er jetzt einfach sagt, okay, geil, cool, ich mach das jetzt.
Ja.
Sondern da war ganz viel Emotionalität, ganz viel Angst und sehr viel Ohnmacht bei dem, was jetzt gerade passiert. Und er so nach dem Motto, ich gebe nicht auf. Ein bisschen kenne ich das Gefühl von Ostblock-Härte. Ich kann das nicht anders beschreiben. Aber das ist etwas, was viele Freunde, die wir haben Russen, wir haben Leute aus der Ukraine, wir haben polnische Freunde. Und ich ja selber auch aus Kroatien, da ist sowas, da ist dieses sehr, sehr Harte, was man innerlich hat. Und was irgendwie auch einem Ohnmachtsgefühl gleichkommt. Ich kann das kaum beschreiben, aber das ist etwas, was total in dieser Kultur verankert ist.
Es ist eine Antwort auf die Ohnmacht, wo ich, ne, die empfinde ich so, wenn ich das höre, was du da beschreibst. Wenn du keinen Einfluss darauf hast, was mit dir geschieht, dann halt es aus. Das ist es, oder?
Ich glaube ja. Und auch, wie er jetzt auch sagt, so völlig entschlossen, ich kämpfe jetzt.
Mhm.
Und mich hat das gestern so mitgenommen, das zu sehen, wie es ihm geht, wie es den Menschen dort geht, dass ich mir gedacht habe, wir müssen uns alle besser zuhören. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen so aus dem Kontext. Ich habe selber noch keine richtigen Worte dafür. Aber ich glaube, wir sind momentan so sehr damit beschäftigt, welche Werte haben wir, was wollen wir da eigentlich aussagen. Aber ich finde, wir brauchen wieder auch so einen Moment, wo wir uns gegenseitig zuhören.
Ich glaube, was wir nicht einlösen können, ist diese Bitte, ob wir etwas gegen Geschichtsrevisionismus erfinden. Denn wenn wir da als Antwort haben, einander zuhören, und dann hören wir jemanden zu, der dir erzählt, das war alles ganz anders. Wie sollen wir das tun? Wie sollen wir darauf? Es ist ein Schachmatt-Move. Es ist einer dieser Schachmatt-Putin-Game-Moves, wie dir einfach deinen Ring klauen und den Raum verlassen. Was willst du da denn tun?
Oh, das ist so schlimm, ne? Bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, haben wir da auch heute Morgen drüber gesprochen. All die Beispiele, die wir in der letzten Podcast-Folge hatten über Putin, sind ja Schachmatt-Moves.
Ja.
Er macht etwas und du hast keine Chance mehr, weil er so strategisch rangeht, weil er wahrscheinlich schon so viele Schritte vorher durchdenkt und auch die danach folgen, dass er sich auf der sicheren Seite sieht.
Mhm.
Und gerade fühlt sich das mit der Ukraine sehr ähnlich an, dass man sich jetzt denkt, scheiße, der hat schon wieder einen Schachmatt-Move. Das geht nicht gut aus.
Ich lese aber sehr viele Berichte. Ich weiß nicht, da bin ich zum Beispiel auch überfordert in meiner Medienkompetenz. Ich kann es nicht einordnen, wenn ich Artikel lese, die Tonalität anschlagen, da hat er den Westen unterschätzt. Ja, die Einigkeit des Westens und so. Das lässt es so klingen, als hätte er sich jetzt ins Ausgeschossen, als sei er von vornherein hier gerade unterlegen. Und das widerspricht dem der Sicht, er hätte hier einen Schachmatt-Move gebracht. Ich kann es nicht einschätzen.
Man hört momentan ganz viele unterschiedliche Stimmen. Hm. Man hört jetzt auch, dass Teile von der Ukraine schon besetzt sind.
Ja, das glaube ich, können wir sogar als Gewissheit voraussetzen.
Dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auch Kiew besetzt ist. Ich weiß es nicht, wir nehmen jetzt gerade die Podcast-Folge auf. Keine Ahnung, ob das jetzt in einer Stunde oder zwei Stunden dann schon der Fall ist. Mhm. Das werden wir erst mit der Zeit wissen. Aber es ist krass zu sehen, was das für Moves sind, die da passieren.
Vielleicht kommen wir darüber auf etwas. Er macht das Ganze ja, er hat seine Rede dazu gehalten, mit einer historischen Begründung, einer Anspruchshaltung auf die Ukraine, wo ich jetzt eigentlich wirklich nur Stimmen gehört habe, die sagen, was zur Hölle, das ist ja komplett daherfabuliert. Nichts davon, dann sind wir bei Geschichtsrevisionismus, nichts davon entspricht dem Konsens, den wir länderübergreifend haben, was eigentlich geschichtlich korrekt ist, was wohin gehört. Mir ist es wichtig, kurz über das Thema auch zu sprechen, weil ich auch Nachrichten bekommen habe mit der Bitte, dass wir nicht jetzt so einseitig gut-böse Lager aufmachen und sagen, Russland ist, oder die Hitler-Vergleiche, die ja auch kommen, ne? Mhm. Mir ist es wichtig, darüber zu sprechen. Auch Hitler hat Geschichtsrevisionismus betrieben. Auch Hitler hat gesagt, wir brauchen diesen Krieg, denn der Erste Weltkrieg, den hätten wir auch schon gewonnen, wenn nicht eine Meuterei stattgefunden hätte, diese Dolchstoßlegende und so. Ja, man, die Leute nehmen sich, Geschichten sind so wichtig. Geschichten sind die Rechtfertigung dann wieder für diesen Punkt, wir sind unsere Handlungen, für das, was wir dann tun. Das Problem ist halt, wenn jemand eine gewisse Position und Reichweite und Art der Erzählung hat, was sollen wir denn dagegen setzen? Was sollen wir denn dagegen machen, dass Geschichten erzählt werden und von Leuten geglaubt werden und deswegen angenommen werden als Begründung für einen Krieg? Ich kann eigentlich nur versuchen, hier draus zu ziehen, jemand, der eine Geschichte glaubt und deshalb einen anderen Menschen tötet, ist immer im Unrecht. Immer. Es gibt nämlich einen Kontext, in dem ich verstehen kann, wenn man einen Menschen tötet. Und das ist Notwehr. Und diese Notwehr ist keine Geschichte, die dir erzählt wird, sondern Notwehr ist Affekt, ist eine Situation. Und diese Sprachnachricht, die wir gerade bekommen haben, ihre Oma hat von etwas gesprochen, das sie erlebt hat. Nicht von etwas, das in den Geschichtsbüchern steht, das irgendwer anderes ihr wiederum erzählt hat, sondern ihre eigene Welt. Versteht man, worauf ich hinaus will? Mhm. Dieses Zuhören, das echte Erleben, der Affekt, die Situation, das kann, zumindest für das Individuum, das das erlebt, die einzige Gewissheit für Wahrheit, der einzige Anhaltspunkt dafür, Handlungen daraus abzuleiten. Geschichtsrevisionismus nicht. Geschichte ebenso wenig. Ob es nun die ist, wo wir alle sagen, okay, das ist der Konsens, oder ob jemand dahin geht und sagt, nee, das stimmt nicht, das war ganz anders, das war so und so. Diese Art von Erzählung dürfte uns nie zu Gewalt autorisieren. Das ist jetzt kein Punkt auf unserer Liste, wie man mit sich selber, mit der eigenen Krise gut umgehen kann. Aber irgendwie ein Punkt, der aus dieser Sprachnachricht gerade für mich hervorgeht. Und zum Thema Geschichtsrevisionismus.
Boah, ganz ehrlich, ich habe ja auch einen ganz neuen Blick auf Putin. Also nicht ganz neu, aber das Video, was gestern von ihm kursierte, also mit dem Statement, das war so schlimm. Er hat ganz deutlich eine Kriegserklärung gemacht.
Ja.
Sein Gesicht in diesem Video. So viel Hass und sowas Entmenschlichtes. Ich habe mich 5-mal gefragt, ob das ein Deepfake ist, das Video. Also ob das irgendwie präpariert ist. Oder ob das wirklich Putin als Mensch dahinter ist. Weil ich das nicht glauben konnte, dass der solche Sätze von sich gibt und dabei so aussieht. Mhm. Alleine, was er gesagt hat, also auch wie er den anderen Ländern gedroht hat, die sich einmischen wollen, dass er dann darauf hingewiesen hat, dass dann etwas passieren wird, etwas so Schlimmes passieren wird, was sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Mhm. Und darauf nochmal hingewiesen hat, dass Russland die größte atomare Kraft der Welt ist. What the fuck? Also wirklich, ich hab gestern wirklich, ich konnte das nicht fassen und es hat mir nochmal einen ganz neuen Blick auf all das gegeben.
Ja. Du sagst da auch gerade was, was ich wirklich wichtig finde, als eine Antwort auf alle, von denen gibt es viele, die sagen, hey, Das muss man doch alles nachvollziehen können, wie er sich da verhält. Schau dir doch an, was die NATO in den letzten Jahren gemacht hat und so weiter. Alles, was dann da an Argumenten kommt. Ich will diesen Argumenten nicht grundsätzlich ihre Stichhaltigkeit absprechen. Vieles ist dabei. Ich meine, wir haben wirklich so viele Punkte, die wir an der EU, an der NATO, an den USA, an ihrem Verhalten über die Jahrzehnte hinweg kritisieren können und sogar verurteilen können. Das ist alles okay. Aber dieses Video und was du benennst, wie du das gehört hast und was du dann da für eine Drohung gehört hast, bitte, das muss mit eingerechnet werden von denen, die das noch irgendwie rechtfertigen wollen oder ihren Fokus auf das Unrecht des Westens, der NATO, der USA lenken. Nicht ignorieren und aus der Rechnung nehmen, was da gerade für eine Drohung ausgesprochen wurde von einem Mann. Es geht nicht darum, Russland als Land oder das russische Volk oder was auch immer hier zu verurteilen und Lagerdenken aufzumachen und zu sagen, wir gegen die und so weiter. Darum geht's nicht. Hier hat ein Mann gesagt, ich habe Atomwaffen. Die Formulierung war ja, sonst werden sie etwas sehen, was sie noch nie in ihrer Geschichte gesehen haben. Das kann man nicht in Schutz nehmen. Das Einzige, weil du vorhin gesagt hast, du hast dich gefragt, ob es Deepfake war, das wäre wirklich das Einzige, wie man wieder noch den Twist kriegen könnte und sagen könnte, hey, dem wird voll Unrecht getan. Das hat er gar nicht gesagt, sondern das ist ein Video, das gedeepfaked und geleakt wurde.
Um Gottes Willen, sag das jetzt nicht hier, sonst sind wir die Verschwörungstheoretiker davon.
Ich sage ja nicht, dass ich es glaube. Im Gegenteil, also um es deutlich auszusprechen, falls irgendwer das denken sollte, genau das glaube ich nicht. Aber das ist ein großes Problem in so einer Krise mit der Überforderung. Wie sicher können wir uns sein, dass das, was wir glauben, auch stimmt? Und das wird schwieriger werden in nächster Zeit. Es werden mehr Fake News im Umlauf sein als sonst. Und wir sind wieder am Anfang. Wie gehen wir damit um? Ich habe aber noch eine Frage, runtergebrochen auf ein anderes Thema, mit dem wir uns beruflich beschäftigen. Auch Marken kommunizieren über dieses Thema.
Edeka heute.
Richtig. Freiheit ist ein Lebensmittel, haben sie einen Post gemacht.
Mit Logo.
Mit Logo.
Von Edeka.
Genau. Solidaritätsbekundung. Und das wird jetzt total zerrissen.
Mhm, kann ich verstehen.
Kann ich zwar auch verstehen, aber ich würde hier das Thema aufmachen, die Frage der Tonalität. Wie müssen wir es zerreißen? Mit Kotz-Emojis und so? Oder können wir sachlich benennen, was daran nicht den richtigen Ton trifft?
Also, ich bin da streng. Mhm. Ich mache kein Lager auf. Ich sag nicht, hey, ich rede nicht mehr mit Edeka, ich gehe da nicht mehr einkaufen und so.
Du redest weiter mit Edeka?
Ich rede weiter mit Edeka und ich rede auch weiter mit den Werbern, die das machen.
Ja.
Ich bin aber ein bisschen streng. Mhm. Ich habe auch während Corona Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, so ist das also. Da waren Geschäftsführer, die haben ihre Mitarbeiter ins Büro geschickt, obwohl eigentlich klar war, die Seuche ist da. Wir haben gerade die erste Welle, wir versuchen das irgendwie einzudämmen und die Leute sollten von zu Hause aus arbeiten. Mit einer Agentur gar kein Problem, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Was war? Das sind aber überwiegend so Geschäftsführer von früher, die haben dann keine Kontrolle über ihre Mitarbeiter und haben die trotzdem ins Büro geschickt. Und dann werde ich nie vergessen, wie einer von denen, der auch noch sehr reich ist, der hat auch noch auf seinem Facebook-Profilbild einen Porsche drauf gehabt, sich dann darüber beschwert hat, dass ihm jetzt ja Geld fehlt und Profit fehlt und was weiß ich nicht was und dann Corona in Frage gestellt hat. Ja.
Ja.
Jetzt, 1,5 Jahre später, reicht dieser Typ Award-Ideen ein und zeigt, aha, okay, Corona war voll die schlimme Krise, wir haben ganz tolle Ideen gehabt, wir haben kreativ, sind wir da voll drauf eingegangen, bla bla bla. Heuchlerisch.
Ja.
Und so ähnlich sehe ich das manchmal bei diesen Statements, wenn es dann zum Beispiel um Krieg, um andere Themen geht, dass dann plötzlich etwas gemacht wird, dass eine Marke sagt, hey, cool, wir haben jetzt da ein Statement rausgehauen, wir haben das so und so gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das bei so Themen wie Krieg und wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann weiß ich nicht, ob das richtig ist, ein Markenlogo darunter zu setzen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier Haltung. Ich sehe es anders bei Themen wie zum Beispiel
beim
Brexit.
Ah ja.
Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas wirtschaftliches, Brexit, soll Großbritannien raus oder nicht? Und wenn eine Marke dazu lustige Sachen schreibt, wenn dann irgendwas passiert, das ist was anderes für mich als Krieg.
Solidaritätsbekundungen mit zum Beispiel LGBTQ, mit dem Olympiastadion, mit den Rainbow-Farben.
Klar, man kann größer gedacht, stehen da auch Menschenleben auf dem Spiel,
ja.
Weil es nicht in jedem Land erlaubt ist. Aber da kann ich die Haltung verstehen. Aber bei so Sachen, es ist eine Grauzone. Es gibt hier auch keine Anleitung dafür. Ne?
Ja.
Aber ich finde, wir brauchen eine nötige Sensibilität in dem ganzen Thema, wo auch dann Leute aus unserem Bereich nicht nur irgendwie auf irgendwelche Awards geiern.
Wie findest du es, wenn mit dem Marketing eine konkrete Maßnahme einhergeht? Zum Beispiel, wenn, also Spenden ist sowieso so eine Sache.
Mhm.
Aber zum Beispiel die Telekom hat gesagt, wir machen jetzt Telefonanrufe und SMS und Roaming in die Ukraine und so, das machen wir kostenlos.
Klasse, das ist super. Da haben die Leute auch einen Nutzen davon.
Was hältst du von denen, die das dann angreifen und sagen, ihr wollt ja nur Image?
Können sie machen.
Ja.
Das ist auch total in Ordnung, sollen ihre Meinung dazu äußern. Aber es gibt Leute, die können dann kostenlos da anrufen und das hat irgendwie einen Nutzen.
Ja.
Das ist in Ordnung. Aber einfach nur so ein Posting mit einem Logo darunter, finde ich momentan, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Das finde ich ein bisschen geschmacklos.
Okay. Wir machen, wie wir es angekündigt haben, kein Outro in dieser Folge heute. Wir hoffen, dass wir wenigstens einen Punkt finden konnten, mit dem ihr was anfangen könnt. Und ihr seid nicht allein damit, wenn euch das alles total schwerfällt, wenn ihr überfordert seid. Ich wüsste nicht, wem das gerade nicht so geht.
Wir wünschen euch eine Woche.
Ja.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Anstelle eines Outros haben wir einen Nachtrag. Genau jetzt gerade, während wir die Folge fertig aufgenommen haben, kam noch eine Sprachnachricht.
Hallo Matthias. Also mein Freund, der arbeitet bei der Qualitätssicherung von den Flugzeugen hier in der Schweiz. Und ihm wurde gerade erzählt, dass die Frühschicht, da kam ein Triebwerk aus der Ukraine an. Und als sie die Holzkiste aufgemacht haben, kamen da einfach zwei Flüchtlinge mit erhobenen Händen raus und haben mitgeteilt, dass sie gerne die Polizei sehen wollen. Sie möchten Asyl beantragen hier in der Schweiz. Ich finde das so tapfer von denen und irgendwie mega krass, was gerade einfach alles passiert. Also es ist so surreal. Aber es freut mich, dass die zwei wenigstens so rausgekommen sind und jetzt hier hoffentlich einen sicheren Platz haben. Und ich hoffe, dass sie irgendwie ihre Familie noch herholen können. Ja, ich dachte, die Story teile ich nochmal mit euch. Ganz liebe Grüße.